Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Tanz um die leere UBS-Kasse. 6.500 Aktionäre sind an der Generalversammlung dabei. Viele machen ihrem Ärger auf der Rednertribüne Luft. Marcel Ospel wirbt für eine Kapitalerhöhung von fremden Investoren. Wir lassen den UBS-Chef und die aufgebrachten Aktionäre sprechen und reden im Tagesgespräch mit Aktienrechtsprofessor Peter Kunz. Gute Nachricht für fluglärmgeplagte Hausbesitzer. Das Bundesgericht kommt Eigentümern entgegen. Gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter. Die Mietzinse sollen künftig an die Teuerung gekoppelt werden. Gute Nachricht für Zivildienstleistende. Der Bundesrat schafft die Gewissensprüfung ab. Und schlechte Nachricht für Microsoft. Die EU-Kommission verhängt gegen den Softwarekonzern die Rekordbuße von fast 900 Millionen Euro. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Simon Loy.
In Basel läuft die außerordentliche Generalversammlung der Schweizer Grossbank UBS. Mehrere tausend Aktionärinnen und Aktionäre beraten über den Antrag des Verwaltungsrats, das Kapital zu erhöhen. Diese Erhöhung wird nötig nach der Immobilienkrise in den USA, wegen der die UBS über 20 Milliarden Franken abschreiben musste. Aus Basel, Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst.
Die Generalversammlung begann kurz nach 10 Uhr. Vor knapp 6.500 Aktionärinnen und Aktionären gestand Marcel Ospel Fehler offen ein und meinte dann:
Es ist mir völlig klar, und wir werden es heute wohl noch öfters hören, dass Sie von dieser Entwicklung maßlos enttäuscht sein müssen.
Nach dem Verwaltungsratspräsidenten der UBS sprach Dominik Biedermann von der Stiftung Ethos. Er warf Ospel mangelnde Kontrolle vor.
Wir haben Sie gewählt, um die Oberleitung und Überwachung der UBS sicherzustellen. Diesen Auftrag haben Sie nicht mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen.
Die Diskussion über den Antrag auf Sonderprüfung dauert an. Insgesamt haben sich über 50 Rednerinnen und Redner in die Liste eingetragen. Abgestimmt wird voraussichtlich am frühen Nachmittag, wenn es auch um das wichtige Traktandum einer Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Franken für die UBS geht.
Der Bundesrat will die Mieten von der Entwicklung der Hypothekarzinsen abkoppeln und künftig an die Teuerung anbinden. Diese Lösung soll verhindern, dass Mieten stark aufschlagen. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Vermieter können zurzeit die Mietzinsen nach oben anpassen, wann immer die Hypothekarzinssätze steigen. Mieter können eine Reduktion verlangen, wenn der Hypothekarzins sinkt. Von diesem seit Jahren umstrittenen Modell will der Bundesrat nun Abschied nehmen. Er möchte bei den Mietzinsen neu auf die Teuerung abstellen, wie dies eine Arbeitsgruppe mit Mieter- und Vermieterverbänden vorgeschlagen hat. So soll die Teuerung künftig höchstens einmal pro Jahr voll auf die Mieten geschlagen werden können. Bei gesunkenem Teuerungsindex muss der Mietzins entsprechend herabgesetzt werden. Dies dürfte zu häufigeren Mietzinsaufschlägen führen, die aber weniger hoch ausfallen als im alten Modell. Die neue Lösung ist noch nicht definitiv. Sie geht nun zuerst in eine Vernehmlassung und muss dann auch noch vom Parlament genehmigt werden. Wird kein Referendum ergriffen, würde danach eine 5-jährige Übergangsfrist gelten. In dieser Zeit dürften Vermieter immer noch nach dem alten Modell mit den Hypothekarzinsen ihre Mieten erhöhen.
Wer den Militärdienst mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, soll nicht mehr vor einer Kommission antreten müssen. Der Tatbeweis, einen Ersatzdienst zu leisten, soll genügen. Dieser Ersatzdienst ist 1,5-mal so lang wie der Militärdienst. Der Bundesrat beantragt diese Änderung dem Parlament. Künftig sollen Militärdienstverweigerer schriftlich ihre Gewissensnöte erklären und die persönliche Anhörung fiele weg. Hausbesitzer beim Flughafen Zürich können eine Entschädigung verlangen, auch wenn ihr Haus wegen des Fluglärms weniger als ein Drittel an Wert verloren hat. Dies hat das Bundesgericht in einem Grundsatzentscheid zum Fluglärm entschieden. Es wies eine Beschwerde des Kantons Zürich und der Flughafen Zürich AG ab. Diese hatten argumentiert, es brauche einen drastischen Wertverlust von mindestens einem Drittel, der zu einer Entschädigung berechtige. Konkret sprach das Bundesgericht einem Hausbesitzer aus Opfikon eine Entschädigung von 150.000 Franken zu. Im letzten Jahr wurden in der Schweiz so viele Nächte in Hotels gebucht wie seit 15 Jahren nicht mehr. Dies teilt das Bundesamt für Statistik mit. Über 36 Millionen Logiernächte zählten die Schweizer Hotelbetriebe. Das sind über 4% mehr als im Vorjahr. Deutlich mehr Touristen kamen aus Russland und China, klar weniger als bisher aus Japan. Die EU-Kommission hat den weltgrößten Softwarehersteller Microsoft erneut gebüßt. Dieses Mal mit fast 900 Millionen Euro. Umgerechnet sind das 1,5 Milliarden Franken. Microsoft habe gegen frühere Auflagen der EU verstoßen, entschied die Kommission in Brüssel. Thomas Oberer.
Microsoft habe von Konkurrenten überhöhte Preise verlangt für technische Informationen, die diese Firmen brauchen, damit ihre eigenen Produkte problemlos zusammen mit Microsoft Software funktionieren. Die EU-Kommission hatte bereits vor Jahren das Verhalten von Microsoft kritisiert, da es den freien Wettbewerb verhindere. Doch Microsoft habe seine Firmenpolitik nicht geändert, hieß es heute in Brüssel, und soll deshalb nun die Rekordbuße bezahlen. Microsoft selber bestreitet in einer ersten Stellungnahme die Vorwürfe und behält sich rechtliche Schritte vor. Die Mängel seien schon länger ausgeräumt, behauptet Microsoft. Doch für die EU-Kommission ist das Verhalten von Microsoft nicht akzeptabel. Bis heute habe man Bußen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro verhängt. Microsoft habe sich zwar schon mehrmals einsichtig gezeigt und Besserung gelobt, aber in der Praxis habe Microsoft sein Verhalten nicht geändert. Sie habe das Vertrauen in Microsoft verloren, machte EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes deshalb klar und betonte gleichzeitig, wer vor uns flüchtet, den werden wir verfolgen.
In Deutschland darf der Staat heimlich auf private Computer zugreifen und Daten abrufen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat Online-Durchsuchungen grundsätzlich bewilligt, aber nur unter strengen Auflagen. So dürfen Computer von Verdächtigen nur dann mit Spionageprogrammen durchsucht werden, wenn beispielsweise Menschenleben oder der Staat konkret gefährdet sind. Der Euro ist so stark wie noch nie. An den internationalen Börsen kletterte der Euro erstmalig über die Marke von $1,50. Grund für den neuerlichen Kursanstieg sind die jüngsten Konjunkturprognosen aus Europa und den USA. Während Unternehmen in Europa optimistisch in die Zukunft blicken, halten in den USA die Ängste vor einer Rezession an. Auch der Rohölpreis stieg an den Börsen von New York und London auf neue Höchststände. Der Preis für ein Fass Rohöl übersprang in New York die Marke von $101. In London kostete ein Fass erstmals mehr als $100.
12.38 Uhr, Rendezvous am Tag der UBS GV. Marcel Ospel spricht viel von Verständnis, Verantwortung und Verpflichtung und wird trotzdem scharf attackiert. Wir fassen die Ospel-Rede zusammen, wir fragen Aktionäre nach ihren Eindrücken und wir analysieren im Tagesgespräch mit Aktienrechtsprofessor Peter Kunz. Dann, wenn eine Zivildienst leisten will statt Militärdienst, das Gewissen soll künftig keine Rolle mehr spielen. Wenn einem rechts und links Flugzeuge um die Ohren fliegen, das Bundesgericht hat ein Herz für Hausbesitzer beim Flughafen Zürich. Wenn rechts links bespitzelt, in Österreich könnte die Affäre die Koalition endgültig zu Fall bringen. Links oder rechts wählen? Die Italiener tun sich schwer, die Stimmung im Land ist 6 Wochen vor der Wahl mies. Wo sonst Tennisgrößen oder Popstars auftreten, sitzen heute Bankenbosse auf der Bühne der Basler St. Jakobshalle. Und im Publikum sitzen Tausende von Aktionären, Aktionärinnen, die an der außerordentlichen Generalversammlung der UBS über die Zukunft der größten Bank der Schweiz entscheiden. Konkret geht es, wie gehört, um eine Geldspritze im Umfang von 13 Milliarden Franken und um eine Sonderprüfung zu den Milliardenverlusten der Bank im amerikanischen Hypothekengeschäft. Und indirekt geht es auch um die Zukunft von UBS-Präsident Marcel Ospel. Der Bericht von Manuel Rentsch aus der St. Jakobshalle.
Zu Beginn der außerordentlichen Generalversammlung gab es erstmal klassische Musik, denn der Ansturm auf die Versammlung war so groß, dass es zu Verzögerungen kam, wie ein Sprecher ankündigte.
Da noch nicht alle Besucher Einlass gefunden haben, verschiebt sich der Beginn.
Dann mit einer Verspätung von 20 Minuten trat der Kapitän der UBS ans Rednerpult und er schränkte gleich mal die Redezeit der Aktionäre auf 5 Minuten ein.
Nach Ablauf der Redezeit von 5 Minuten wird das Mikrofon ohne weitere Ankündigung abgestellt.
Etwas mehr Zeit nahm sich Marcel Ospel. In seiner Rede präsentierte der UBS-Verwaltungsratspräsident seine Sicht, wie es zu den Abschreiben von 21 Milliarden Franken bei der UBS gekommen sei.
Die Marktrisiken veränderten sich in kürzester Zeit in einem horrenden, in diesem Ausmaß niemals zu erwarteten Tempo.
Es sei die schlimmste Finanzkrise seit dem Börsencrash von 1929, zitiert Marcel Ospel Experten. Bereits habe die Branche Wertberichtigungen von mehr als 300 Milliarden Dollar machen müssen. Der oberste Lenker der UBS räumte auch Fehler ein.
Ich will die Situation nicht schönreden. Es steht außer Frage, dass wir gewisse Entwicklungen falsch beurteilten.
Trotz erheblicher Fehler verzichtet Marcel Ospel auf einen raschen Rücktritt.
Ich werde die oberste Verantwortung niemals leichtfertig preisgeben und dafür sorgen, dass UBS wieder auf den Erfolgspfad zurückkehrt.
Zwar bleibt Marcel Ospel vorerst an der Macht, er ließ aber auch durchblicken, dass sein Abgang vorbereitet werde.
Wir werden die personelle Verstärkung der Führungsgremien auf Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung weiterführen und auch die Nachfolgeregelung geordnet einleiten.
Marcel Ospel verwies dabei auch auf die erfolgreiche Vergangenheit. In den letzten 10 Jahren habe die Bank insgesamt 66 Milliarden Franken Gewinne erarbeitet. Doch die Aktionäre mögen derzeit nicht zurückblicken. Sie kritisierten in ihren Voten die aktuelle Führung. Dominik Biedermann, der eine Gruppe der Aktionäre vertritt.
Wir haben Sie gewählt, um die Oberleitung und Überwachung der UBS sicherzustellen. Diesen Auftrag haben Sie nicht mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen.
Die Aktionäre hätten viel Geld verloren. Deshalb fordert Dominik Biedermann eine Sonderprüfung. Die außerordentliche Generalversammlung ist immer noch im Gang. Sie dürfte wohl noch Stunden dauern.
Manuel Rentsch aus Basel. Ursig ist von der DRS-Wirtschaftsredaktion. Sie verfolgen die außerordentliche GV der UBS in Basel ebenfalls für uns. Wie beurteilen Sie den Auftritt von Marcel Ospel?
Ja, es war wohl ein Versuch zur Beruhigung. Der Auftritt war, ich würde mal sagen, einigermaßen souverän. Er war sehr ruhig gehalten im Ton. Er sagte eben, wir haben es gehört, er wolle nichts schönreden, aber hat es natürlich dann doch gemacht, indem er eben auf die 66 Milliarden Gewinn aus der Vergangenheit verweist, indem er auf die historische Dimension dieser Kreditkrise verweist. Stichwort Börsencrash 1929. Was er dabei dann aber nicht sagt, ist natürlich, dass die anderen Banken die Risiken besser im Griff hatten, dass die besser durch die Krise gekommen sind, wenigstens teilweise. Dieser Versuch zur Beruhigung war auch ein schwieriger Versuch, denn die wahren Risiken der UBS liegen immer noch im Markt und in den Milliarden, die sie eben in Risikopositionen gesteckt hat. Und dazu hatte Marcel Ospel dem Publikum notwendigerweise gezwungenermaßen nichts Neues zu bieten. Da muss die UBS einfach durch. Und sie tut das mit Marcel Ospel an der Spitze. Er sagte, Verantwortung sei ihm Verpflichtung. Und wir haben es auch gehört, immerhin tut sich da eine Lücke auf, dass man sagt, die Nachfolge werde nun angepackt.
Wir haben es vorhin im Beitrag von Manuel Rentsch gehört. Dominik Biedermann ist aufgetreten von der Ethos-Stiftung, die viele Pensionskassen vertritt. Biedermann will ja eine Sonderprüfung der UBS. Wird sein Antrag durchkommen?
Da gebe ich ihm sehr, sehr geringe Chancen, denn die Stimmung im Saal täuscht. Da werden jetzt in dieser St. Jakobshalle Angriffe auf die UBS-Spitze gemacht und sie werden auch applaudiert von Zwischenapplaus, heftigem Applaus teilweise. Da wird gesagt, die Bank hätte die Risiken eben nicht im Griff gehabt. Da ist sehr viel Stimmung da, auch ein bisschen die Stimmung, die Millionenmanager haben versagt. Es schwingt irgendwo auch der Vorwurf wie bei Swissair mit Versagerrat. Das erinnert an die Swissair, auch wenn natürlich die Emotionen bei einer UBS notgedrungenerweise bei einer Bank sehr viel geringer sind. Also im Gesamten gesehen würde ich sagen, diese Sonderprüfung hat sehr geringe Chancen. Schon 25% der Stimmen wäre ein schöner Erfolg.
Der Hauptpunkt dieser GV ist ja aber, wie kommt die UBS wieder zu Geld? Hier möchte die Bank eine Kapitalerhöhung von auswärtigen Investoren. Nach den Voten von heute Morgen, wie stehen die Chancen für die UBS?
Ja, diese Voten kommen eben so wie bei einer Landsgemeinde daher, einer Landsgemeinde der Wirtschaftswelt. Da hätte jeder gleich viel zu sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Die Kapitalkraft entscheidet und da ist der Fall eigentlich klar. Die UBS wird zu ihrem Kapital kommen. Die UBS braucht dieses Kapital, dieses höhere Eigenkapital auch für mehr Vertrauen und die wird durchkommen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung, zumal eben auch die Brisanz etwas weg ist in diesem Antrag, denn die UBS-Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten so tief noch einmal gefallen, dass die Konditionen jetzt an diesen ausländischen Investor, an diese Singapurer gar nicht mehr so günstig aussehen. Da ist die Brisanz also weg bei dieser Kapitalerhöhung. Fazit des Morgens, es sind viele Emotionen über die Milliardenverluste da, aber die UBS wird Zustimmung finden. Sie wird im gewissen Sinne gestärkt aus dieser außerordentlichen Generalversammlung hervorgehen. Aber die Krise, die hat auch die UBS damit natürlich noch längst nicht ausgestanden.
Besten Dank, Urs Sigrist. Im Tagesgespräch kommen wir noch einmal auf die UBS GV zurück. Und unter www.drs.ch gibt es mehr Informationen dazu. Beim politischen Dauerbrenner Zivildienst rückt endlich eine Lösung in Sicht. Der Bundesrat möchte, dass beim Zivildienst künftig der sogenannte Tatbeweis genügen soll. Die Tatsache also, dass der Zivildienst 1,5-mal so lange dauert wie der Militärdienst. Eine Gewissensprüfung braucht es nicht mehr. Katrin Hug.
Etwa 1700 junge Schweizer stellen pro Jahr ein Gesuch, Zivil- statt Militärdienst zu leisten. In 90% der Fälle dürfen sie es auch tun, müssen aber eine Gewissensprüfung ablegen. Zu diesem Zweck müssen sie vor einer Kommission antraben, die ihre Motive überprüft und dann entscheidet. Diese Gewissensprüfung und auch die Kommission sollen nun abgeschafft werden. In Zukunft reicht ein schriftliches Gesuch und die Bereitschaft, einen Zivildienst zu leisten, der 1,5-mal so lange dauert wie der Militärdienst. Samuel Wehrenfels, Leiter des Zivildienstes.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Zahl der Gesuche um Zulassung zum Zivildienst relativ klein blieb. Es war eben nicht so, wie man ursprünglich befürchtet hat, dass der Armee in Scharen die Soldaten davonlaufen würden. Die Zeit ist reif für einen Wechsel.
EVP-Nationalrat Heiner Studer, der vor 4 Jahren in einem Vorstoß die Abschaffung der Gewissensprüfung verlangt hatte, ist glücklich.
Es ist so, dass ja niemand anders prüfen kann durch ein Gespräch oder durch Dokumente, ob der Entscheid des anderen seinem Gewissen entspricht oder nicht aus taktischen Gründen erfolgt. Also nur der einzelne Mensch kann beurteilen, ist mein Entscheid einer, der auf einer tiefen Überzeugung entspricht.
Auch bei der Beratungsstelle für Militärdienstverweigerung und Zivildienst ist man grundsätzlich erfreut. Dass der Zivildienst aber 1,5-mal so lange wie der Militärdienst bleiben soll, sei unfair, so Piet Dörflinger.
Eine erfreuliche Nachricht, es geht in diese Richtung, den wir auch wollen, aber eine längere Zivildienst ist trotzdem noch diskriminierend und muss bei Gelegenheit angepasst werden.
Und die Beratungsstelle hätte es zudem begrüßt, dass nicht nur Militärdienstpflichtige Zivildienst leisten, sondern dass sich auch Freiwillige melden können, Frauen zum Beispiel. Denn der Zivildienst habe sich seit 10 Jahren bewährt und berge das Potenzial, dringende gesellschaftliche Probleme anzugehen, so Piet Dörflinger. Davon will der Bundesrat aber nichts wissen. Nun wird sich das Parlament mit dieser Frage befassen. In der Vernehmlassung hatte sich vor allem die SVP gegen die Revision gestellt.
Lärmgeplagte Hausbesitzer rund um den Flughafen Kloten fordern seit Jahren finanzielle Entschädigung. Doch der Flughafen hat sich bisher gegen solche Forderungen gewehrt. Nun hat das Bundesgericht entschieden, zugunsten von Hausbesitzern in Opfikon. Aus Zürich, Sonja Schmidmeister.
Fluglärm wertet Liegenschaften ab, so viel ist klar. Unklar ist jedoch, wie tief der Flughafen Zürich dereinst für Entschädigungen in die Tasche greifen muss. Gesetzliche Grundlagen fehlen bisher. Das Bundesgericht hat nun einem Einfamilienhausbesitzer in Opfikon 150.000 Franken zugesprochen und damit die Entwertung seiner Liegenschaft bestätigt. Mit dem Leitentscheid, sagt Peter Ettler, der Anwalt des Klägers, sei der Weg für weitere Zahlungen geebnet.
Das Bundesgericht hat einen Grundsatzentscheid gefällt und das bedeutet, dass nun auch etwa 30 bis 40 weitere Eigentümer, die wir in diesen Verfahren vertreten, Entschädigungen in nächster Zeit erhalten werden.
Wie hoch diese ausfallen, muss zwar von Fall zu Fall entschieden werden. Die Richter in Lausanne stützten sich aber auf ein Schätzungsmodell, das sich auf andere Fälle übertragen lässt. Deshalb ist Ettler zuversichtlich.
In diesem Fall, den das Bundesgericht entschieden hat, wurden 20% des Verkehrswertes plus Zinsen über 10 Jahre, das gibt dann zusammen vielleicht etwa 26-27% Bruttoentschädigungssumme festgelegt. Und damit dürfen nun auch die übrigen Einfamilienhausbesitzer in Opfikon rechnen.
Vom Urteil aus Lausanne können Einfamilienhausbesitzer profitieren, die ihre Lärmklage rechtzeitig, das bedeutet zwischen 1997 und 2002, eingereicht haben. Noch nicht entschieden ist, ob auch Besitzer von Mehrfamilienhäusern oder Eigner von nicht überbautem Land Fluglärmentschädigung erhalten werden. Der Flughafen reagierte verhalten auf das fast 50 Seiten umfassende Urteil aus Lausanne. Man sei froh, dass nun wenigstens ein Fall entschieden sei.
Gestritten haben die beiden ungleichen Partner schon seit langem. Doch jetzt könnte es in Österreichs Regierungskoalition zum Bruch kommen. Die sozialdemokratische SPÖ wirft der konservativen ÖVP vor, während des Wahlkampfs vor anderthalb Jahren die SPÖ gezielt bespitzelt und dafür sogar den Staatsapparat missbraucht zu haben. Jetzt soll eine parlamentarische Untersuchungskommission Licht in die Affäre bringen, gegen den Willen der ÖVP. Joe Schelbert.
Die Vorwürfe sind massiv. Im Wahlkampf vor anderthalb Jahren sollen ÖVP-Vertreter das Bundeskriminalamt aufgefordert haben, gezielt nach Verstrickungen der Sozialdemokraten in den BAWAG-Bankenskandal zu suchen und die Ergebnisse umgehend zu melden. Einige dieser Ergebnisse fanden dann auch prompt den Weg in die Medien. Zudem besuchten Antikorruptionsbeamte die Schwiegermutter des ehemaligen SPÖ-Bundeskanzlers Franz Franitzky im Altersheim, um von ihr, wie sie erklärten, die Handynummer des Altkanzlers zu erfragen. Die SPÖ geht jedoch davon aus, dass es der ÖVP bloß darum ging, herauszufinden, ob der Altkanzler Pflegepersonal schwarz beschäftigt. Und als das BKA die Ermittlungspannen im Entführungsfall Natascha Kampusch untersuchen wollte, habe das Innenministerium dies unterbunden, da man vor der Wahl keinen Polizeiskandal brauchen könne. Interessant ist auch, dass der Leiter des Bundeskriminalamtes einige dieser Vorwürfe dem Antikorruptionsbüro weitergeleitet hatte. Geschehen ist danach allerdings wenig bis nichts, respektive etwas ganz anderes. Der Leiter des Bundeskriminalamtes wurde abgesetzt. Jetzt will die SPÖ diese Vorgänge nicht bloß innenministeriumsintern durchleuchten, sondern gegen den Willen des Koalitionspartners durch eine parlamentarische Untersuchungskommission, wie SPÖ-Fraktionschef Josef Tschapp vor den Medien ausführte.
Wir haben jetzt das alles diskutiert und beschlossen, zu empfehlen, der Sondersitzung für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu stimmen. Im Übrigen ist die ÖVP eingeladen, hier mitzustimmen.
Für die ÖVP ist dies jedoch ein Bruch des Koalitionsabkommens. Dort stehe, dass keine Regierungspartei die andere überstimmen dürfe. ÖVP-Vizekanzler Wilhelm Molterer appellierte an die SPÖ, den Entscheid nochmals zu überdenken, und ÖVP-Landwirtschaftsminister Josef Bröll warf im ORF der SPÖ vor, bloß Neuwahlen anzustreben.
Ja, die SPÖ ist offensichtlich in der Sackgasse und sieht deswegen die Koalition am Scheideweg. Ein Untersuchungsausschuss, der hier angedacht ist, soll ja nicht mehr, nicht weniger aus Sicht der SPÖ sein als ein politisches Schautribunal, um den beginnenden Wahlkampf seitens der SPÖ zu bedienen.
Der Streit um diese Untersuchung ist allerdings nicht der einzige, der Österreichs Regierung zur Stunde erschüttert. Bei praktisch keinem Thema gibt es Gemeinsamkeiten. Weder bei der geplanten Steuerreform noch bei der Sanierung der Krankenkassen, der Staatsreform oder bei der Umsetzung des Kyoto-Protokolls. Eigentlich geht in der Regierung seit längerem nichts mehr, aber keine der beiden Parteien traut sich abzuspringen, aus Angst, die Wählerinnen und Wähler würden sie dafür bestrafen. Wohl mit Recht. Nach einer neuesten Umfrage will eine Mehrheit in Österreich nach wie vor keine Neuwahlen. Also bekämpft man sich weiter gegenseitig und hofft, dass der andere endlich die Nerven verliert und aufgibt.
In 6 Wochen gehen die Italiener zur Urne und wählen ihr neues Parlament. Doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. Die Spitzenkandidaten zur Linken und zur Rechten, Walter Veltroni vom Partito Democratico und Silvio Berlusconi vom Popolo della Libertà, haben es schwer zu überzeugen. Denn die Stimmung im Lande ist mies. Wirtschaftliche Stagnation, tiefe Löhne und eine Politikerschicht, die nichts tut, um die Probleme zu lösen. Rolf Pellegrini hat sich dieser Tage in Turin umgehört.
Il costo della vita è molto alto, con i salari non si riesce a coprire il costo della vita.
Die Lebenskosten seien sehr hoch und das Gehalt sei einfach nicht ausreichend. Der das sagt, ist ein Primarschullehrer. 1200 Euro netto bekommt er im Monat, aber er muss für eine ganz kleine Wohnung eine Miete von 500 Euro bezahlen. Bleiben 800 Euro für den Rest, 1300 Franken. Zum Glück, meint er, habe er keine Kinder. Die könnte er sich nicht leisten, denn alles sei teurer geworden, nicht zuletzt das Benzin.
Prendiamo 1200 Euro al mese. A fronte di un affitto di 500 Euro al mese, il costo della benzina è alzato.
1200 Euro, das ist auch das mittlere Gehalt eines Industriearbeiters nach 25 Jahren Zulagen für Nachtschichten inbegriffen. Insgesamt hätten die Italiener seit dem Jahre 2000 über einen Drittel ihrer Kaufkraft verloren. Allein seit letztem Herbst sei die Teuerung für Grundnahrungsmittel, Brot, Milch, Gemüse, Früchte um 8% gestiegen, hat das Institut Eurispes ausgerechnet. Kein Zweifel, die Armut nimmt in Italien rapide zu. Es gähnt aber nicht nur im Portemonnaie vieler Italiener ein Loch, sondern es fehle auch dem Staat das Geld, um ein gutes Gesundheitswesen, eine gute Schule zu garantieren, meint ein Bukinist.
Sanità, scuola, educazione, cioè tutti questi baluardi che adesso tanto non ci sono più soldi per applicarli, cioè no, quindi no.
Resignation spricht aus den Worten der meisten. Aber gehört Krittelei Sucht nicht zu den nationalen Sitten, frage ich provokativ einen Taxifahrer. Er wird ein bisschen wütend. Es gäbe wirklich nichts, womit man im Moment in Italien zufrieden sein könne.
Non abbiamo niente per cui essere contenti. Non c'è motivo.
Il declino, der Niedergang Italiens, ist mehr als nur ein Schlagwort. Wer dafür verantwortlich ist, darüber sind sich fast alle einig. Die unfähigen Politiker nämlich.
Sì, c'è spaventa la tendenza al declino, ma dovuta più che altro a una classe in politica incapace di assumersi.
Freilich, da gesteht einer ein, die Leute in Amt und Würden hätten Tugenden und vor allem Untugenden des Volkes insgesamt. Jedes Land habe eben die Politiker, die es verdiene.
Ogni popolo abbia i governanti che si merita in questo senso.
Was alles blockiere, sei die Vetternwirtschaft, der Filz. Ohne Vitamin B sei nichts zu haben. Verdienst werde nicht belohnt.
Ma no, non c'è meritocrazia, secondo me, più che gli ingraggi, non c'è meritocrazia.
Gewiss, die offizielle Arbeitslosigkeit ist im reichen Norditalien auf relativ tiefem Niveau, zwischen 3,5% im Nordosten, im Veneto, und 6-7% in Ligurien. Keine Massenmisere also wie im Süden, wo vielerorts bloß zweckentfremdete Subventionsgelder und eine aufgeblähte Bürokratie ein karges Auskommen gewähren. Aber auch im Norden nimmt die Prekarität zu, stabile Stellen sind ganz rar geworden. Alle 3 Monate droht für ein Heer von Teilzeitbeschäftigten das Fallbeil der Entlassung. Flexibilität in Ehren, aber so gehe es nicht, sagt mir Giorgio Airaudo, der Boss der Metallarbeitergewerkschaft.
Francamente, io credo che bisognerebbe ricostruire un valore del lavoro in questo paese e quindi ridare dignità, rappresentanza. Sono pochi i lavoratori.
In Italien müsse man den Wert der Arbeit wieder entdecken, den Arbeitern und Angestellten, diesen abgewirtschafteten Schichten, wieder eine Rolle und Repräsentanz zubilligen und natürlich auch eine entsprechende Entlöhnung bieten.
Aus Turin der Bericht von Rolf Pellegrini.